Die Jahreszahlen verschwimmen vor meinen Augen, die Erinnerungen verblassen. 30 Jahre Radio Frei oder 31, wo wurde dieses Wesen eigentlich gezeugt? Vielleicht in der Provence, in Frankreich, in der europäischen Kooperative Longomai. Auf jeden Fall gab es einige Geburtshelfer und einer von ihnen ist Helmut Peißel. Und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Helmut.
Hallo Carsten, grüß dich.
Kannst du dich noch erinnern, als die jungen, naiven Ostdeutschen aus Erfurt auftauchten?
Ja, ich kann mich insofern erinnern, als ich das von intensiven Erzählungen gehört habe, weil ich in dem Moment selber gar nicht, glaube ich, in Frankreich war. Aber es war eine sehr eindrückliche Schilderung über einen Haufen hochmotivierter Leute, die ja jetzt da unbedingt Radio machen wollen, nachdem sie das kennengelernt haben in Frankreich. Und das war dann ein Anlass ja für eine lange Freundschaft und Verbindung.
Man könnte sagen, eine Patenschaft, denn diese europäische Idee, gemeinsam, solidarisch was aufzubauen, noch miteinander zu leben und dann noch ein Radio zu haben, war ja fantastisch für uns zumindest. Für dich war es auch fantastisch, weil du dich dann der Bewegung angeschlossen hast?
Ja, für mich war das irgendwie ziemlich am Anfang. Also ich bin so 80 in Kontakt gekommen, also das erste Mal in Longomai, in der Kooperative in Südfrankreich gewesen. Und das Radio ist ja quasi ein Jahr später entstanden. Also beim zweiten Mal, wie ich dort war, gab es das Radio. Ja. Und das Radio war vom Stellenwert so wie eine Alltagsbeschäftigung. Jeder hat irgendwann mal gekocht, jeder hat irgendwann mal geputzt und jeder hat irgendwann einmal Radio gemacht. Ja. Also das war einfach Teil des Alltags eigentlich für alle. Und jeder hat überlegt, was kann er da beitragen, welche Themen hat er, zu denen er was recherchieren, erzählen kann, Leute einladen kann. Also es war etwas, was extrem präsent war im gesamten Leben der Gruppe dort. Ja.
Das Geilste war ja, es war auf einem Berg mit einem kleinen Studio, mit einem Holztisch, wo Mikrofone dran standen. Da hat man dann Kaffee getrunken, geraucht, Presseschau gemacht und geplaudert und so weiter. Und es gab einen Sendemast und einen eigenen Sender. Also fantastisch, oder?
Ja, es war von vornherein war quasi die eigene Infrastruktur, glaube ich. Und das ist ja bei vielen ähnlichen Projekten auch immer wieder die Frage, das ist einfach ganz wichtig, dass man das Gefühl hat, ja, dass man hat sozusagen verfügt selbst über diese Struktur und man nutzt nicht irgendeine Plattform oder irgendein Tool, ja, wie es jetzt ist, sondern man hat wirklich hier sozusagen die Handhabe, von Anfang bis Ende verantwortlich zu sein. Und es war ja auch, man muss sagen, ein toller Moment, weil das ist 81 ist das in Frankreich legal worden mit der Wahl damals von François Mitterrand als Präsidenten, wo schon also freie Radios illegal im Wahlkampf eben gesendet haben, um ihn zu unterstützen. Also damit war das quasi mehr oder weniger so ein Versprechen, dass das legal wird. Und das sind ja hunderte Projekte aus dem Boden geschossen, aber Radio Sansin auf der Kooperative von Longomai war sicher ein bisschen speziell, weil es dort wirklich schon eine ja, Lebens- und Arbeitsgemeinschaft war und wo das Radio in diesem Rahmen entstanden ist und das Radio auch ganz viel geändert hat in der Wahrnehmung dieser Kooperative durch Leute von außerhalb, ja, die vielleicht vorher kaum Kontakt hatten und plötzlich war Longomai präsent, weil jeder konnte einfach im Radio hören und die Leute sind hingegangen, um mitzusprechen in Diskussionen. Also es hat total verändert auch die Wahrnehmung der verantwortlichen Leute dort in der Region.
Und eine politische Kooperative hat natürlich ein politisches Radio gemacht, aber der politische Kampf oder die Idee, was durchzusetzen, sich zusammenzuschließen, war auch immer damit verbunden, dass man Freude, Spaß und die Leidenschaft nicht auf der Strecke bleibt. Also Funktionärstum war da nicht angesagt.
Na, das sowieso nicht. Ich meine, das liegt natürlich auch schon mal jetzt in der Struktur der Kooperative Longomai, weil de facto ja alle quasi ehrenamtlich gearbeitet haben und man sich gemeinsam bemüht hat, irgendwie das Leben halt zu finanzieren. Das heißt, es ging ja gar nicht um irgendwelche Jobs oder so, sondern jeder hat eigentlich eingebracht, was er einbringen konnte. Ja. Und man hat hier ganz neue Talente entdeckt und manche wurden plötzlich zu Lokaljournalisten, die einfach wirklich wie die rasenden Reporter durch die Dörfer gezogen sind und Leute so angesprochen haben, Interviews gemacht haben, Gäste ans Radio gebracht haben. Andere haben einfach ihre Themen, mit denen sie sich beschäftigt haben, selbst recherchiert, aufgearbeitet und dann sozusagen in Radiosendungen umgewandelt. Ganz viel Musik natürlich war ein Thema, das ist im Radio ja immer ganz essentiell. Also von dem her, das Funktionärsfragen waren da sowieso nicht da. Ja. Und auch die Vollversammlungen, die waren eher sowas. Also es gab damals so ein schönes Bild, ja. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Es war irgendwann eine Jubiläumskarte vom Radio. Das war die ein Gemälde mit dem Titel Le Huns parlent aux autres, also die Hunden sprechen zu den anderen. Das war so eine wilde Versammlung von wilden Kerlen. Ich glaube, es waren nur Männer in dem Fall, weil das halt altes Bild war. Und da in der Mitte hing sozusagen rein montiert ein Mikrofon. Ja, und das hat das gar nicht so schlecht getroffen, weil es war natürlich ein animierter wilder Haufen und jeder hat hier versucht, irgendwie beizutragen und mitzumachen und es hat allen Spaß gemacht. Ja.
Kommt mir bekannt vor. Wie war denn deine Verbindung? Wie bist du denn da hingekommen? Also du hast ja damals, glaube ich, in Wien gelebt und Longomai ist ja entstanden aus zwei Gruppen. Einmal die Schweizer Lehrlingsgruppe Hydra und die Wiener Gruppe Spartacus. Das war natürlich vor deiner Zeit, aber wann hat es denn bei dir gefunkt, wo du gesagt hast, ich will mit anderen Leuten solidarisch zusammenleben in der Kooperative und vielleicht auch noch Radio machen?
Ja, wie oft, ja, ein Zufall, weil ich war in Wien in der Schule, ja, habe so eine technische College gemacht, also so. Und dann eines Tages am Heimweg von der Schule gab es plötzlich da bei der U-Bahn-Station, oder damals hieß es noch Stadtbahn, so eine alte Bahninfrastruktur in Wien, war ein Stand von Longomai und da war ein Schweizer, der Walti Lack, ja, ein lieber Kerl, und der hat einfach, wie ich gefragt habe, was die da so machen und so, mir endlos erzählt von den Kooperativen und von Frankreich und von Schülerstreiks in Frankreich, Dinge, die ich noch nie gehört hatte und die irgendwie ganz spannend klangen, weil ich war natürlich damals schon auf der Suche auch nach irgendwelchen Projekten, weil es war klar für mich, ich wollte nicht in irgendeinen technischen, klassischen Beruf oder so, das war irgendwie für mich völlig absurd. Und das war irgendwie spannend und interessant war dann vor allem die Verbindung von einerseits, ja, okay, die leben da teilweise auf Landwirtschaftsbetrieben oder kleinindustriellen Betrieben, aber sind trotzdem total aktiv, auch in den Städten und so, also politisch engagiert. Und gerade in Österreich war ja damals, also die Kooperative entstanden in Südkärnten, also in Bad Eisenkappel. Und da ging es ja ganz stark um das Engagement für die Rechte der slowenischen Minderheit und gegen die Nazi-Umtriebe, die es dort nach wie vor gab. Ja, also dieser ganze Nostalgiekult, der da jedes Jahr quasi veranstaltet wurde in Kärnten. Und der wurde von Longomai damals dokumentiert und das war das erste Mal, dass es sozusagen ein Filmdokument gab über diese Nazi-Umtriebe. Und das hat mich sehr beeindruckt, diese Verbindung. Ja, einerseits ja schon am Land, aber dann doch konkret ganz massiv auch engagiert zu sein.
Also das war eine politische Initiative, die dich begeistert hat. Hat die dein Leben massiv verändert und geprägt? Wahrscheinlich schon, oder?
Naja, ich habe über 30 Jahre jetzt dann dort gelebt. Jetzt mittlerweile bin ich wieder zurück in Wien und wir sind halt in freundschaftlichen Kontakt. Aber natürlich, also kann ich nicht anders sagen als geprägt. Ja. Und ich denke auch, die Frage mit dem freien Radio, ich wäre sonst wahrscheinlich kaum damit in Verbindung gekommen. Oder gut, es hätte auch andere Zufälle gegeben können. Aber so systematisch, wie wir das ja dann betrieben haben, mit den Freunden aus Frankreich, auch auf europäischer Ebene und auch im Sinne von Unterstützung von Gruppen in anderen Ländern, die was irgendwie Hoffnung hatten, auch Ähnliches tun zu können, das war natürlich wirklich einzigartig.
Ja, und in Österreich und Deutschland hat es ja noch eine Weile gedauert, dann bis die freien Radios eine Möglichkeit hatten. Das war ein langer, zäher Kampf, der letztlich, könnte man sagen, erfolgreich war, aber jetzt ist es wahrscheinlich schon wieder obsolet, weil linear produziertes, kuratiertes Radioprogramm ist das out, ist Radio tot? War der Kampf umsonst, weil jeder jetzt Radio machen kann?
Na, das glaube ich überhaupt nicht. Nein, also hier von Österreich aus betrachtet kann man sagen, dass die Durchsetzung und auch dann letztendlich auch, dass wir durchgesetzt haben, auch die Unterstützung, die finanzielle der nicht kommerziellen Radios und später auch, gibt es ja mittlerweile drei nicht kommerzielle Fernsehprojekte. Also das war schon was Epochales. Natürlich ist die Frage jetzt der medialen Wirkung, ja, die ist natürlich, kann man dann immer kritisch wiederum analysieren, wie weit geht das. Aber dass überhaupt so ein neuer Sektor entstanden ist, das war eindeutig kaum sonst irgendwo, ja, realistisch im Kulturbereich oder so. Und die Radios, ich würde denen auch nicht diese Bedeutung so radikal absprechen. Natürlich ändert sich jetzt vieles, ja, mit anderen Rahmenbedingungen, mit den kommerziellen Plattformen, mit ja Kommunikation über Internet, mit zeitversetzten Podcasts und was natürlich auch die Formate, ja, wie man gestaltet und so ändert. Aber Ich glaube, dass die Radios gerade als Orte, und das hat uns vielleicht jetzt auch gerade wieder das Erleben der letzten Monate in der Pandemie, wo man immer auf Distanz und nur noch Online-Kommunikation gepflegt hat, in vielen Fällen deutlich gemacht, wie wichtig diese Orte sind auch als Treffpunkte. Ja, also das, glaube ich, das ändert sich gar nicht. Wir sehen es, also hier zum Beispiel, wir haben doch eine Reihe von Studien hier machen können in den letzten Jahren, also ganz besonders stark im ländlichen Raum, weil es dort oft die einzigen Orte sind, wo nicht traditionelle Gedanken, Aktivitäten, Initiativen, Personen sich finden und entwickeln können.
Jetzt kommt der Obmann ein bisschen durch, denn du bist ja Obmann bei COMET, dem Community Medieninstitut für Weiterbildung, Forschung und Beratung und Weiterbildung in Wien. Also du bist dem Mediensektor treu geblieben, mehr als treu. Aber jetzt nochmal zurück zu dem wilden Helmut, dem Jungen, dem 30-Jährigen. Wie ist denn die Erinnerung bei dir für die Unterstützung von Radio Frei? Was mich ja beeindruckt hat, ist, wie Longomai damals die FERL, die Europäische Föderation der Freien Radios, auf eine taktisch kluge Art organisiert hat, Unterstützung, Solidarität organisiert hat, immer gesagt, wir müssen in die Öffentlichkeit gehen, ihr müsst Netzwerke, ihr braucht Unterstützerinnen und Unterstützer. Das war faszinierend, wie ihr das vermittelt habt. Wie ist denn deine Erinnerung an die Naivität und an die Anfänge von Radio Frei?
Ich kann mich erinnern, dass ich war das erste Mal, glaube ich, bei euch in Erfurt, wie es diesen allerersten Sende-Event gab. Das war irgendwo in einer großen Saal und mit großen Hallo, und das war wirklich also ein spannender Moment, und für mich war das sehr beeindruckend, auch eine tolle Gruppe zu treffen, die alle begeistert sind auch von der Idee, und das hat ja auch davon gelebt, ja. Das, also genauso wie in Frankreich oder später in Österreich, ohne Begeisterung, glaube ich, hätte da nicht sehr viel entstehen können. Ja. Also das lebt ja davon. Ja.
Das war, du warst es am 6. Oktober, also, warst du tatsächlich da, am 6. Oktober 1990 im damaligen Haus der DSF, jetzt Evangelisches Ratsgymnasium, hast du den Auftakt miterlebt. Meine Güte, also bist du tatsächlich doch ein Geburtshelfer. Schön.
Ja, ja, zumindest. Also als irgendwie, ich durfte, glaube ich, ein paar Worte sagen, irgend so etwas war. Aber es ist wirklich lang her, ja. Also das ist schon, das kann man schon sagen, ja. Aber nein, also ich denke einfach, das ist einfach, es lebt davon, dass Leute brennen für die Idee und das spannend finden und ja, dass die Gelegenheit einfach oder diese Arbeitsweise, ja, Radio gestalten, Radio durchsetzen erstmal und so, einfach nutzen, um ganz viel verschiedene Sachen in Bewegung zu bringen. Ja. Also ich glaube, das ist ja extrem vielfältig, und ich weiß nicht, wie es bei euch dann, ja, ihr hattet ja dann eine lange Pause, bis dann wirklich sozusagen die legale Lizenz da war und so. Das war hier in Österreich ja ähnlich, ja. Da gab es eine Phase, wo ganz viel Piratensender unterwegs waren, endlos viel Sender wurden beschlagnahmt, immer wieder neu gebaut, und irgendwann einmal war dann, ja, klar, okay, jetzt müssen wir uns eher mal auf den juristischen und lobbyistischen Kampf quasi oder auf die Auseinandersetzung einlassen, weil, naja, jede Woche Sender beschlagnahmen zu lassen, bringt es dann auch nicht. Ne?
Ja, der ewige Pirat, das geht natürlich nicht, das ist anstrengend. Ja, man kann die Zeit auch nutzen, um Kooperativen zu gründen. Das haben ja die Radiofreileute auch gemacht, eine Kooperative in Thüringen gegründet. Der politische Kampf muss Spaß machen. Das ist ein Zitat von einem Schweizer Kollegen von Longomai, der sagt, ihr könnt alles machen, aber nicht verbissen werden, es muss alles irgendwie Spaß machen. Du hast es Leidenschaft genannt. Ich nehme jetzt wahr, vielleicht ist ja meine Wahrnehmung oft verschwommen, dass oft Aktivistinnen und Aktivisten so blutleer, humorlos und früh vergreist sind, und dann hört man das Trappeln, so ein Pferdchen läuft dann nebenher, nämlich dieses hohe Ross der moralischen Überlegenheit steht immer bereit. Hat sich meine Wahrnehmung geändert, oder waren die Aktivistinnen und Aktivisten damals vor 30 Jahren auch schon so moralisch überlegen und wussten, wie die Welt zu verändern ist und zu verbessern, und die Gewissheit, dass sie auf der richtigen Seite stehen?
Naja, ich denke, es gab damals auch schon Leute, die ja sozusagen in dieser Kategorie wahrscheinlich einzuordnen wären. Ja, also ich glaube, das ist jetzt nicht eine Frage, dass sich das, also aus meiner Wahrnehmung, nicht eine Frage, dass sich das komplett geändert hat. Es gab immer Leute, die irgendwo mit Herzblut und mit viel Spaß bei Dingen dabei waren, und andere, die diese Sachen dann als irgendwelche hehren Engagements mit, ja, eben mit viel Moral und so und Selbstverpflichtung gepflegt haben, ohne wirklich viel Spaß zu haben. Ja, also wo Spaß schon verpönt war, ja, das gibt's ja auch, ja. Aber das ist ja irgendwo, also für mich liegt das sehr weit weg, ja. Also das ist irgendwie, ich denke, das ist ganz wichtig, ja, weil woher schöpft man denn auch die Kraft und so, ja? Das kann ja nicht nur aus irgendwelchen rein theoretischen und selbstgegebenen ethischen und moralischen Vorgaben sein, sondern ich glaube, man muss ja auch Spaß haben, ja, auch im gemeinsamen Tun. Ich meine, wir leben in dem Luxus, dass wir zwar viele Sachen erkämpfen mussten oder immer noch erkämpfen müssen oder Verschlechterungen verhindern müssen, aber trotzdem haben wir ja wahnsinnig viel Freiheiten und können uns das ja aussuchen, ja. Es gibt sicher Länder, wo man sich das nicht aussuchen kann, dann würde ich sagen, okay, dann muss man das sicherlich ein bisschen anders betrachten, aber da ist vielleicht der Spaß und die Freude nicht das Allererste, sondern da geht es wirklich um Überlebensfragen jetzt.
Helmut, du vernetzt nach wie vor, du bist in der europäischen und in der weltweiten Vernetzung der freien Radios, man könnte sie auch Community Radios nennen. Wie würdest du diese Projekte, ob sie nun über UKW senden, was ich ja nach wie vor für wichtig halte, wie würdest du diese Projekte nennen? Community Radios, Radio Libre, wie ist der Begriff für dich?
Ja, also für mich ist der Begriff Community Medien, aber das ist eigentlich eine relativ pragmatische Entscheidung gewesen, weil ich habe es kurz angedeutet, also wir haben hier in Österreich dann auch eben, wie mal die Förderung durchgesetzt war und so, haben wir dann auch irgendwo die Möglichkeit gehabt, einige Studien zu machen und unter anderem also quasi uns auseinandergesetzt, wie sind denn die Rahmenbedingungen in verschiedenen Ländern. Und sobald natürlich mit unterschiedlichen Sprachen und Bezeichnungen irgendwie zu tun hat, muss man irgendetwas identifizieren, was halbwegs als gemeinsame Klammer passt. Und da war einfach Community-Medien das Stimmigste. Und das hat sich, glaube ich, jetzt auch auf anderen Seiten, also jetzt, glaube ich, ziemlich durchgesetzt. In Frankreich klingt das oft ein bisschen komisch, weil dort ein Kommunitär sehr stark mit Kirche verbunden wird. Ja. Und das ist ja dann definitiv nicht. Aber wir haben auf der anderen Seite ja den Begriff Alternativ, der früher sehr viel gebraucht wurde, der ist jetzt mehr oder weniger ja schon fast verbrannt, weil das sind die Alt-Right und die Alternativen sind jetzt mittlerweile dann die Trump-Anhänger und so. Also
ja. Da muss man interessant, wie sich da Begriffe verschoben haben. Es gab ja auch Radio Quer und alternative Medien. Da sind jetzt die Telegram-Gruppen, in denen sich, was weiß ich, die Querdenker formieren oder andere, Neurechte und so weiter, die sehen sich auch als alternativ. Das ist immer schwierig, genau, mit der Abgrenzung,
ja,
oder?
Ja, also ich denke, dass ist einfach das Problem mit dem Begriff alternativ, dass es immer nur heißt anders als etwas, ne? Also, und das kann natürlich in alle Richtungen gehen, ja. Und uns ging es ja darum, was ist denn das Gemeinsame bei all den unterschiedlichen Projekten, weil wenn uns etwas kennzeichnet im Bereich der Community Medien, dann ist es die Vielfalt und die Unterschiedlichkeit, ja. Und das ist ja oft schwer zu transportieren. Auch beim zuerst angesprochenen Lobbying, ja. Das klar zu machen, das ist ja ein eigener Wert, diese Vielfalt, ja. Weil die Projekte haben, oder Radios oder TV-Projekte, die haben ihre Logik, ihre Struktur, auch nach lokalen Möglichkeiten und Bedürfnissen. Das kann ganz verschieden sein. Ja? Also ich glaube, es gibt ja nicht ein Konzept und das ist sozusagen ein Franchise-Konzept, reines Radio und das muss jetzt überall so durchgesetzt werden, sondern die Strukturen, die haben sich eigentlich überall aus irgendwelchen Wurzeln ergeben und etabliert. Bei uns war es, also ich kann mich in Österreich erinnern, sehr viel kam aus so studentischen Protestbewegungen, anderes kam aus Sprachminderheitenbereich, wieder andere irgendwo, ja, waren vielleicht im Kulturbereich. Jetzt sind wir oft auch mit Leuten am Diskutieren so aus der Erwachsenenbildung, die auch einen spannenden Hintergrund eigentlich hätten, um auch Medienprojekte zu machen oder mit denen man Medienprojekte machen kann. Also sehr unterschiedlich, ja. Oder die Frage der Mehrsprachigkeit, ne? Das gibt irgendwie, gibt Sender natürlich in Frankreich, also in Frankreich weniger, aber in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, wo zig Sprachen präsent sind, ja.
Ja.
In anderen Ländern ist es wiederum undenkbar, ja, obwohl es immer wieder Community Meets.
Helmut, du wirst demnächst in Hamburg sein. Da ist ja auch ein interessanter Kongress oder eine Konferenz, wo es genau darum geht.
Genau, also wir haben, also vielleicht nur kurz zum Ausholen, wir haben eben vor jetzt circa 15 Jahren das Community Media Forum Europe gegründet, also quasi eine europäische Dachvereinigung, mit der wir versuchen eben auch auf europäischer Ebene, also Lobbying zu machen, Bewusstseinsbildung und aufmerksam zu machen auf die Bedürfnisse des Community-Mediensektors Und da haben wir also die Freunde vom Refugee Radio Network in Deutschland kennengelernt. Also das ist eigentlich nicht nur in Deutschland, sondern die sind ja auch teilweise wesentlich breiter. Und Larry McCauley ist einer der treibenden Kräfte in diesem Kreis. Und der hat jetzt zum zweiten Mal initiiert eine Konferenz in Hamburg. Also es ist die Conference on Media and Migration Awareness. Und die findet eben heuer jetzt vom 28. bis 30. Oktober in Hamburg im Kampnagel Kulturgelände statt.
Wunderbarer Ort. Und allein schon der Ort ist toll, Kampnagel.
Ja, es ist ein toller Ort. Also wir waren schon einmal vor 3 Jahren dort und dann kam Corona dazwischen und das musste jetzt warten wieder. Aber es ist eine Mischung aus Präsentationen, aus Diskussionen mit Leuten, also eben aus quer Europa und Afrika, sehr starken Afrika-Fokus auch und sehr viel auch Kunst und Kultur Teil. Ich habe vom letzten Mal mitgenommen, also die Eindrücke vom Abend mit dem Soli-Casino, wo es darum ging, also mit unterschiedlichsten Spielen, die man so eher aus dem Kinderzimmer vielleicht kennt, möglichst viel Geld zu verlieren, um solidarisch Projekte zu unterstützen. Also war einfach eine tolle Erfahrung und also spannend, ja, also auch wiederum da, das Lustvolle, ja, also und ja. Ich glaube, das ist einfach wichtig, das ist immer wichtig wieder, dass man auf diese lustvollen Momente zurückkommt, weil natürlich gibt es viele seriöse Diskussionen und wir hatten ja auch den Europarat letztes Mal dabei und es ist natürlich ein Haufen Experten, die spannende Sachen zu berichten haben, jetzt natürlich gerade wieder das Thema Migration und Flucht erst recht wieder umkämpft und wichtig präsent zu halten mit der Entwicklung in Afghanistan. Also da kommen wir eh nicht darum herum. Ja, das sind ernste und traurige Themen genug, um die man sich auseinandersetzen muss. Aber gerade da wiederum ist es wichtig, auch diese lustvollen Momente zu denken und auch dieses gemeinsame Erleben hier zu ermöglichen. Und das dafür ist eigentlich diese Konferenz wirklich eine tolle Gelegenheit. Wenn das jemand kennenlernen will, könnte das einfach finden im Internet. Also,
ja, ich werde es gleich mal da verlinken. Ja. Das Lustvolle ist wichtig. Ich hoffe, dass 30+1 unser radiofreie Geburtstag der Verzögerte auch lustvoll wird und nach vorne geht, denn ja, ohne eine gewisse Leidenschaft, Optimismus und Spaß kann es irgendwie nicht gehen. Wo schöpfst du deine Motivation, deinen Antrieb her, gerade in so harten Zeiten?
Eigentlich am meisten aus den Begegnungen. Mhm. Also deswegen habe ich das auch zuerst so bedauert, dass es jetzt lange nicht möglich war, wirklich ausführlich persönliche Begegnungen zu haben. Aber für mich sind eigentlich diese persönlichen Begegnungen das Zentrale, wenn es um Energieschöpfen, um neue Ideen zu kriegen. Also ich denke, das ist einfach zentral, aber das ist sicherlich für jeden unterschiedlich. Ja, klar, also auch, ich denke, es ist auch wichtig, tolle Feste zu feiern und so. Aber für mich ist das spannend, auch dieser Austausch und ich bewege mich ja auch zwischen, also sozusagen Radioaktivismus, sehr wenig mittlerweile Radio machen, eher Weiterbildung, aber auch Begleitforschung und da wiederum mit sehr unterschiedlichen Leuten im Austausch, die ja sonst nur in ihren akademischen Blasen oft stecken. Und ich glaube, dieses Querverbinden macht für mich total spannend.
Ja, ja. Dann lass uns die akademischen Blasen zerstechen überhaupt, dass wir uns begegnen, dass es ineinander fließt. Helmut, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, begegnen, vielleicht in Hamburg, vielleicht in Erfurt, vielleicht auch in Wien. Wien ist immer eine Reise wert, vielleicht mal Comet besuchen, Weiterbildungsinstitut. Helmut, danke fürs Geburtshelfer sein, danke fürs Pate sein und für die Begleitung. Ohne dich, Herr, würde es radiofrei so nicht geben. Einen recht herzlichen Dank und dir auch herzlichen Glückwunsch zum 31.
Ja, euch den Glückwunsch vor allem, weil ihr seid ja 31, ja. Mhm. Und überhaupt allen Beteiligten, ja, Gratulation, dass ihr es geschafft habt, das Radio so toll weiterzuentwickeln und jetzt ist immer wieder dann die Verjüngung angesagt. Das ist auch, glaube ich, die Idee, die uns alle treibt. Ja?
In dem Sinne auf die Verjüngung und auf das Durchstechen der Blasen. Danke, Helmut Peißl, und dir einen sehr schönen Tag.
Ja, ciao.